klar denken, mental stark sein, Neues wagen.
Wir machen positive Psychologie hörbar, fundiert, ehrlich und inspirierend.
Willkommen bei Positive Perspektiven. Inklusion ist ein Wort, das wir oft heute hören, in politischen Diskussionen, in Schulen oder auch in Unternehmen.
Aber was bedeutet Inklusion eigentlich im echten Leben? Für manche Menschen ist sie keine Theorie, sondern Teil ihrer Biografie.
Unser heutiger Gast, Caro, kennt diese Perspektive sehr gut, denn sie mit einem behinderten Geschwister aufgewachsen ist. Doch nicht nur das, sie ist auch Arbeits- und Organisationspsychologin und berät Unternehmen, wie sie Unternehmenskultur gestalten. Inklusion gehört aus ihrer Sicht selbstverständlich dazu.
Du als Hörerin oder Hörer bekommst in dieser Folge persönliche Einblicke, neue Perspektiven auf Inklusion und Impulse, die du auch in deinem eigenen Alltag oder im Berufsleben weiterdenken kannst.
Hi Melanie.
Hallo Marjana, schön dich zu sehen und heute haben wir auch einen Gast bei uns hier im Raum. Hallo Caro.
Hi, ich freue mich dabei zu sein.
Schön dich zu sehen. Würdest du einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die dich vermutlich nicht unbedingt alle kennen, einmal kurz vorstellen, wer du bist?
Gerne, ich bin Caro, Carolina Reinke, bin Arbeits- und Organisationspsychologin, schwieriges Wort. Wie ihr gesagt habt, begleite ich Unternehmen rund um das Thema Unternehmenskulturen, also positive Unternehmenskulturen. Wir schaffen ein gelingendes Arbeiten. Und dazu gehört natürlich zum gewissen Teil auch immer Inklusion. Ich sage immer vorweg, ich bin keine Inklusionsberaterin. Auch D&I ist nicht mein Steckenpferd. Da habe ich ganz viele tolle KollegInnen am Markt, die da unterwegs sind und die ich auch gerne selber zu Projekten mit reinhole. Aber ich glaube, was man bei mir ganz gut sagen kann, ich bin damit groß geworden. Ich weiß, was Integration bedeutet und auch Inklusion bedeutet an einer Stelle oder weiß ehrlicherweise eher, was Inklusion, wie das ist, wenn Inklusion nicht funktioniert in unserer Gesellschaft. Und habe zwei Brüder. Ich sage immer, ich habe zwei behinderte Brüder, die haben eine behinderte Schwester, weil jeder von uns hat Behinderung. Bei dem einen oder anderen in meiner Familie ist es offensichtlicher als bei den anderen. Mein ältester Bruder ist schwer behindert, hat Down-Syndrom, also Trisomie 21. Es war ja gerade Welt-Down-Syndrom-Tag. Warum 21.03. Trisomie 21? Weil und hat neben der Trisomie 21 noch einen schwersten Herzfehler. Kann auch nicht so wie ihr und ich laufen. Seine Kniescheibe ist sozusagen nicht gerade, sondern an der Seite. Spricht mit seiner eigenen Sprache und wird dies Jahr 40. Also ist der älteste von uns drei Kindern. Und begleitet mich mein ganzes Leben. Ist mein großer Bruder, der immer auf mich aufpasst. Einer, der andere auch, aber.
Ja, total cool. Und danke für deine Vorstellung. Jetzt hast du schon einen Teil davon auch verraten, wieso wir auf die Idee gekommen sind, bei Positive Perspektiven eine Folge zu Inklusion zu machen, weil wir auch beide finden, Inklusion ist ein Thema, über das wir sprechen sollten, sprechen müssen und sprechen dürfen. Und ich hatte auch das Glück, mit einem behinderten jungen Mann aufzuwachsen. Also heute ist er auch genauso alt wie ich, demnächst 50, weil der Sohn eben der Freunde meiner Eltern mit einer Schwerstmehrfachbehinderung auf die Welt kam, auch nicht in der Lage war, jemals sich wirklich auszudrücken in der Form, in der wir es tun. Und ich von ihm ganz, ganz viel lernen durfte, schon in meiner Kindheit, als mir noch gar nicht bewusst war, dass er ein Lehrer für mich war oder ein Lernfeld für mich war. Und da wir uns da schon ein paar Mal drüber unterhalten haben, Marjana und ich, haben wir gesagt, wir machen eine Folge zur Inklusion. Da wir uns kennengelernt haben in unserer Trainerinnenausbildung bei der DGPP, habe ich gedacht, du bist nicht Expertin für Inklusion im Sinne des Expertentums, aber du bist Expertin im Sinne des Erlebens. Und deswegen haben wir dich heute eingeladen.
Danke dafür.
und wir freuen uns total auf das Gespräch mit dir. Und vielleicht gleich fange ich mit einer Frage an. Erklär bitte den Unterschied zwischen Integration und Inklusion.
Bei Integration ist es ja also ein bisschen integrieren, kennen wir alle. Das heißt, wir integrieren eine Person mit Behinderung in bestehende Strukturen. Und die muss sich ja sicherweise anpassen. Und bei Inklusion bedeutet das, dass wir die Strukturen so bauen, dass sozusagen alle Menschen mit oder auch ohne Behinderung selbstverständlich Teil des sind. Man nennt es auch so ein Teilhabegesetz, das ist, kennt der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Das heißt, hier geht es darum, halt die Vielfalt auch anzuerkennen und Barrieren abzubauen, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt. Beispielsweise, wir haben eben lustigerweise darüber gesprochen, wie wäre es denn, Menschen mit Gebärdensprache automatisch zu integrieren, all den Videos. Wir kennen jetzt ja immer, dass da klassisch so Untertext ist, aber trotzdem ist das nicht immer die Lösung, dass wir jetzt Untertexte machen, sondern an einer Stelle brauchen wir jemanden, der Gebärdensprache spricht. Und würden wir damit groß geworden sein, dass einfach, wenn wir den Fernseher anmachen, das völlig normal ist, dass unten in der Ecke jemand steht und Gebärdensprache macht und wie sozusagen das Fernsehen und die Fernsehsendung von Anfang an so produziert worden wären, wäre das Inklusion. Andersrum, um es zu übersetzen, wenn es Integration wäre, wäre, Mensch, wir haben jetzt ja einen Untertitel, den man einschalten kann. Und sonst musst du dir jemand anders suchen, der neben dir sitzt und das überleitet. Oder du musst einfach nur die Körpersprache der Leute lesen. Das ist sozusagen Integration. Das heißt, die Person mit der Behinderung muss schauen, dass sie selber schafft, das Wissen im Fernsehen zu konsumieren und die Sendung zu verstehen.
Jetzt hast du gerade spannenderweise angesprochen, Gebärden im Fernsehen, die selbstverständlich sein könnten. Das ist so ein Thema zum Beispiel, wo ich immer wieder drüber nachdenke, dass die sogenannten Hauptnachrichten um 20 Uhr auf dem Sender Phoenix Gebärden gedolmetscht werden. Aber auf dem Sender, auf dem ich vermute, die meisten Menschen ihn gucken, nämlich auf der ARD, werden sie nicht Gebärden gedolmetscht, sondern da musst du dann gerade mal eben integrierend den Untertitel einschalten, der auch nicht automatisch eingeblendet wird. Das sind so, ja, die Kleinigkeiten, glaube ich, unseres Alltags, die vermute ich anderen Menschen gar nicht unbedingt auffallen, die nicht sich mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Und da interessiert mich jetzt mal, wann ist dir eigentlich überhaupt aufgefallen, dass dein Bruder anders ist als dein anderer Bruder? Zum Beispiel, oder andere Kinder?
Also ich bin damit groß geworden, das muss man ganz klar sagen. Also das ist sehr offensichtlich im positiven Sinne, weil wir anders miteinander kommunizieren. Ich bin zwar die Kleine, sozusagen die jüngste Familie, aber wenn man sich so klassisch, ich bin ja Psychologin, Familienstrukturen anschaut, dann passt mein Verhaltensmuster und wie ich geprägt wurde überhaupt nicht, dass ich sozusagen eigentlich die Jüngste bin, weil das bei uns natürlich durch die Struktur einfach ein bisschen anders verschoben wurde. Häufig ist es, wenn ich so meine, ich habe die eine oder andere Psychologen Freunde, wenn sie immer sagen, ah ja, du bist die älteste, Caro, von deinem Verhalten her, sagen, nee, ich bin die Jüngste, wie geht das? Weil wir natürlich immer gewisse Verhaltensmuster haben, die auch so ein bisschen auf die Sozialisation zurücksprechen, das ist bei uns einfach anders. Ich bin mit dem Satz groß geworden, wir richten uns immer nach dem schwächsten Glied. Das hört sich auch immer sehr hart an, aber bei uns wird es immer angepasst und das ist etwas, was mich ganz stark mitgeprägt hat und ich glaube, das ist etwas, was das sehr deutlich gemacht hat, weil das nicht überall, glaube ich, genau so ist und ich es nicht so erlebe. Und das ist ja auch, wenn wir an Inklusion und Integration denken und ich finde immer so ein schönes Beispiel ist, manchmal nervt es mich und eigentlich ist es ganz schön, aber wenn Menschen so auf Konzerten haben, wir jetzt häufig auch Menschen mit Gebärdensprache wie alle anderen, dann sagen, oh, wie toll, dass das passiert und das ist auch toll, aber viel toller wäre es, wenn wir es gar nicht kommentieren müssten. Also wenn es total normal wäre. Das ist, aber damit bin ich groß geworden, dass ich viele Sachen kommentieren musste oder auch auf viele Sachen angesprochen wurde, wo ich sage, ja, wäre einfach toll, wenn wir es einfach hinnehmen würden und das nicht so eine Thematik wäre. Weil anders sein auch manchmal ganz schön anstrengend sein kann für die Person, die das betrifft, aber auch für Betroffene. Das finde ich immer so sehr bezeichnend. Und das heißt nicht, dass man nicht fragen soll, finde ich immer ganz schön. Also auch nachzufragen, ist immer ganz herrlich, wenn du Eltern mit kleinen Kindern triffst. Kleine Kinder sind ja sehr, sehr ehrlich. Also das ist ja etwas, was man weiß. Und mein Bruder sitzt im Rollstuhl. Und was häufig passiert ist, dass die Kinder gucken und sagen, warum sitzt der Junge noch im Rollstuhl? Der ist doch schon so alt. Also warum? Und dann sind die Eltern, siehst du immer, wie sie alle unruhig werden. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich nicht damit um. Und kann er uns jetzt ansprechen. Und Ich finde es total schön, frag da einfach nach und wir erklären das. Komisch wird es immer erst, wenn wir versuchen, dieses Offensichtliche zu ignorieren. Und es ist auch okay zu sagen, als Endeffekt, ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Können wir Fragen stellen, wie auch immer, aber Sachen so wegzuignorieren und das sind wir gesellschaftlich, glaube ich, sehr stark drin, ist das, was uns unangenehm macht. Das ist so für mich das Gegenpol zu, wow, da steht jetzt jemand, der Gebärdensprache macht beim Konzert, wo du sagst so, lass doch mal irgendwie so diesen Graubereich unterwegs sein, nicht in diesen zwei Extremen. Und daran habe ich, glaube ich, gemerkt, dass ich anders groß geworden bin.
Da könnten wir tatsächlich wieder mal von Kindern was lernen und diese Spontanität, diese einfach direkte, wieder so eine Art von Neugier, aber so sympathische Neugier zu zeigen und das ganz normal einfach, um damit ganz normal umzugehen. Das wollte ich sagen.
Total. Ja. Und die Frage ist auch immer, was ist normal, ne?
Genau. Wollte ich gerade sagen, total spannend, ne? Normal, also was ist normal? Ich kann mich erinnern, dass in meiner Kindheit auch normal war, eben mit dieser Person neben mir aufzuwachsen, die mit der Behinderung lebt und mit deren Familie ja auch. Und das war für mich vollkommen normal und ich war durchaus irritiert, als so die ersten Reaktionen aus meinem Umfeld kamen. Meistens waren es dann Klassenkameraden und Kameradinnen bei Geburtstagen von mir, wo ganz selbstverständlich er halt auch mit dabei war. Das hat mich tatsächlich verstört, als die dann gesagt haben, was macht denn der hier? Oder ne, also noch viel gemeiner sind ja dann oft Kinder und Jugendliche, was macht denn der Behindi hier? Oder kann man den nicht mal wegschicken? Und da habe ich so gemerkt, wie das bei mir Verwirrung, aber auch Verärgerung ausgelöst hat, weil ich gedacht habe, was stimmt mit euch nicht? Also, ne, und da sind wir dann bei der Frage, wer ist eigentlich normal? Ne? Sind es diejenigen, die damit nicht umgehen können oder sind es diejenigen, die damit umgehen können oder vielleicht sogar diejenigen, die selbst die Behinderung haben und damit leben? Und Behinderung ist ja vor allem ein riesengroßer Begriff, der ganz viel inkludiert, ne? Also nicht nur offensichtliche Behinderungen und Fehlbildungen und Missbildungen, sondern auch geistige Behinderungen, die wir oftmals gar nicht sehen können oder psychische Einschränkungen, die wir auch nicht sehen können und die jemand hat und der wirkt auf uns erstmal, ja, da sind wir wieder ganz normal. Ja? Also von daher ist es ja immer toll, ne? wenn ich es schaffe, als Mensch tatsächlich menschlich der Situation mich gegenüber zu zeigen und dann vielleicht auch zu fragen und zu sagen, Entschuldigung, darf ich fragen, ist es okay, warum sitzt er im Rollstuhl oder ne, was hat er denn oder was auch immer. Und ja, das scheint in unserer Gesellschaft ein durchaus schwieriges Thema zu sein, was ich auch ganz spannend finde, dass es nach wie vor auch ein Thema ist, wo ja wir uns scheinbar als Gesellschaft nicht so richtig dran trauen. Und wo uns das Fingerspitzengefühl, glaube ich, auch manchmal fehlt.
Ja und nein, würde ich sagen. Ich glaube, was häufig passiert, ist ja das Anderssein. Und Anderssein bedeutet ja auch, dass ich dem nicht entspreche. Und für mich geht das Ganze mit Vergleichbarkeit her. Ne? Also wir sind ja Social Media Filter, zum Beispiel, uns ja vergleichen, weil wir viel mehr Informationen haben und jemand ist anders. Und damit meine Welt okay ist, muss ich mir sagen, dass mein Sein der Standard ist und das Anderssein das Falsche. Und das ist so häufig das, was passiert. Und gerade wenn du es jetzt beschreibst, die Kinder, die dann wahrscheinlich so 13, 14, 15 waren, wahrscheinlich, oder lass es 8, 9, aber schon so weit, dass man denen wahrscheinlich hätte erklären können, dass auch auf Melanies Geburtstag ist ein guter Freund von ihr. So. Und Kinder sind dann ja auch, das ist ja nur etwas, was ich von zu Hause mitbekomme, ne? Und das ist das, was passiert. Und ich erinnere mich immer so schön, ich habe natürlich aufgrund meines Bruders viel Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Bin selber Beirat in der Werkstatt, in der mein Bruder arbeitet und bin damit halt groß geworden. Für mich ist das normal. Und da gibt es, bin ich bei anderen mit einem Geschwisterpärchen groß geworden, sind Zwillinge und die eine ist normal auf die Welt gekommen, Anführungszeichen, und die andere ist sauerstoffunterversorgt gewesen und ist eingeschränkt. Und sie erzählte, sie ist in die USA gereist und hat gesagt, das war so schön, weil mich hat endlich mal keiner angeguckt. Und einfach mal nicht aufgefallen. ich war einfach Inklusion und man kann von den USA halten, was man möchte. Sie haben ihre Stärken und dann auch ihre Schwächen. Aber da sind sie sehr gut. Es ist einfach völlig normal integriert. Wenn du hier einkaufen gehst, ist es gang und gäbe, dass die Person, die am Ende Tüten einpackt, meistens eine Behinderung hat. Und muss man vielleicht von außen nicht sehen. Ich bin gerade in den USA und war gerade gestern einkaufen. Und das verzögert manchmal auch den Einkauf. Da war die Situation, dass wir im Einkaufen waren, eigentlich schon alles durch war. Und der junge Herr, der eingepackt hat, packte ganz vorsorglich die Tüten ein. Dass ich hatte so eine Eistüte, die man ja so zuknüpft rum. Und das dauerte dann auch so anderthalb Minuten, wo man dachte so, schau, komm mir in die Hufe. Und der machte das ganz ordentlich. Ich meinte, Mensch, du machst das aber ordentlich. Ich meinte, so, ja, Präzision und Detailorientierung ist total wichtig, damit man Sachen hinbekommt. Und dann meinte er, also dass das Grundstein des Lebens, glaube ich, bin ich gut. Ich glaube, ich habe das, ich bin da nicht so. Und dann meinte, doch, jeder hat das, was deine Eltern dir beibringen. Und da muss man das einfach ein bisschen mehr üben. Und Dinge brauchen dann ein bisschen länger, aber es ist anständig. Und die Art und Weise, wo du sagst, Mensch, ich habe mir dich dann gefragt, hätte die Situation, wenn die in Deutschland passiert, hätte der eine oder andere gesagt, das ist schön und gut, aber ich verliere jetzt hier meine Lebenszeit nur, weil der so langsam die Sachen einpackt und so präzise. Und ich fand das total schön, weil ich es halt auch nicht anders kenne. Ich würde mich aber auch im Fenster lehnen und sagen, auch wenn ich das kenne, gäbe es Tage, wo mich das vielleicht auch an einer Stelle aufhalten würde und ich kurz innehalten müssen, sagen, halt, stopp, kaum gehört dazu. Also auch nur, weil du etwas kennst, bist du auch nicht davon befreit, von ich habe Deadlines, ich muss Sachen ablösen. Und dadurch, dass es hier aber so gang und gäbe ist, ist das gar keine Diskussion. Fällt das überhaupt nicht auf? Ist das gar kein Thematik? Das sind genau die Momente, die irgendwie auch Verbundenheit schaffen. Und das ist etwas, wo man sagen muss, dass die USA sehr stark ist und auch sagt, das ist einfach Teil des Ganzen und die gehören dazu. Und warum auch nicht? Sind auch Menschen. Da dürfen wir uns in Deutschland eine ordentliche Scheibe von abschreiben, weil wenn ich mir anschaue, wo so die Einrichtungen der Menschen mit Behinderung sind, also die Werkstätten, Arbeitsplätze, die liegen nie so zentral. Also es gibt mal vereinzelt Themen, aber ja, teilweise fahren nicht mal Busse. Ne? Also es ist schon sehr nicht Inklusion und ich würde eigentlich mal sagen integriert, ehrlicherweise, sondern es ist ganz offensichtlich rausgeschoben, weil das natürlich den Trott und auch die Routinen, die wir so entwickelt haben, vielleicht stören würden. Und man zwangsläufig sich an einer Stelle anpassen müsste, neue Routinen etablieren.
Das ist jetzt sehr spannend. Ich war jetzt letzte zwei Tage hier in Bamberg bei einer Gesundheitsmesse und da waren mehrere Leute, also das waren auch Kinder und Erwachsene mit einem Wagen, also quasi mit Rollstuhl oder mit irgendwelcher Behinderung. Und ich habe tatsächlich irgendwie unbewusst das wahrgenommen, wie viel Traurigkeit in Augen von Menschen sind, die vorbeilaufen.
Mitleid.
Mitleid, genau. Aber auch so Traurigkeit und vielleicht so auch diese, so wie wir vorher gesagt haben, diese nicht alleine nicht zurechtkommen zu können mit diesem Bild, was ich gerade vor meinen Augen habe. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, es ist doch alles in Ordnung. Diese Menschen, die auch als Angehörige da begleitet haben, ne? Die haben gar nicht traurig ausgeschaut. Die haben ganz fröhlich gesprochen und sogar integriert irgendwie mit Gespräch mit dieser Person auf dem Rollstuhl. Und das hat alles gut funktioniert. Und trotzdem von außen kommt diese komische Barriere, die wir im Endeffekt uns selber machen. Und so wie du sagst, in USA, das kenne ich auch mit diesem Packen von Sachen, ne, beim Einkaufen, das ist was Wunderbares. Und die Leute sind so offen und so normal, also so, ne, also ohne Grenzen, wirklich ohne Grenzen. Das gehört alles dazu.
Total. Und dann muss ich aber auch wieder sagen, in anderen Momenten ist die USA nicht ganz so inklusiv, wie wir uns das wünschen. Also das muss man auch sagen, es gibt hier Vor- und Nachteile. Deswegen bin ich immer so, ich möchte das in dem Extrem nicht halten, weil ich aber trotzdem das erlebe, wo ich sage, da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden und erlebt das und musste gerade schmunzeln, als sie das gehört, den mitleidigen Blick oder Leute dich anschauen. Und ich weiß nicht, wie häufig ich von Menschen höre, so, ach, wie toll ihr das mit deinem Bruder macht und das ist ja nicht selbstverständlich. Und ich höre die Wertschätzung, ist auch total nett. Und auf der anderen Seite macht es ja auch diese Gedankenwelt auch mit, das ist ja nicht normal und wie kann man das machen und ihr Arm, dass ihr das so machen müsst. Und natürlich, also das muss man mal ganz klar sagen, ich weiß nicht, wie viele Menschen in meinem Alter sagen, das für mich ist völlig normal, zu Hause wieder einzuziehen, damit meine Eltern mal alleine 4 Tage wegfahren können, weil sie es gar nicht tun könnten. Oder meinem Bruder die Haare zum Beispiel, ihn abzutrocknen, den Hintern abzuwischen. Das ist vielleicht nicht der Standard. Und auf der anderen Seite kann das jedem von uns passieren. Also jedem von uns kann es passieren, dass jemand einen schweren Unfall hatte oder aufgrund von einer Erkrankung wir in eine Art und Weise von Pflege fallen. Unsere Eltern, wenn alle älter werden, das ist aber, ne, also dieses kann immer passieren und ich glaube, da sollte man sich manchmal gedanklich auch drauf vorbereiten und bedarf es immer so viel Lob. Ne? Und das ist dieses, wo ich manchmal merke, so dass es nicht so ein bisschen, wo ich sage, ja, ich finde das total nett und auf der anderen Seite so, brauchen wir jetzt auch nicht hochloben so und klar ist mein Leben an einer Stelle dann vielleicht nicht ganz so frei wie bei jemand anderem, aber ich glaube, jeder von uns hat Privilegien nicht. So und ich weiß nicht, ich würde mit niemandem tauschen wollen. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Leben. Ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Und dann gibt es andere Familien, die sagen, die haben halt einen anderen Schicksalsschlag nicht. Und ich weiß auch mal gar nicht, was ein Schicksalsschlag ist, aber hey, sondern ne, das ist so ein Für und Wider und ich würde mit niemandem das Leben tauschen wollen. Und trotzdem, klar, würde ich meinen Eltern manchmal wünschen, sagen, es wäre auch schön, wenn jetzt alle 3 Kinder aus dem Haus werden und die vielleicht auch nochmal sagen können, jetzt reisen wir völlig unbefreit und unbeschwert. Ja, weiß ich nicht, dann wirst du alt, brichst ein Bein, kannst auch nicht mehr unbeschwert reisen. Also klar, ne? Und trotzdem muss man sagen, ist das schon nochmal was anderes zu wissen. Deine Kinder gehen nicht mit 18 raus, sondern das ist ein lebenslanger Prozess des Begleitens und Miteinanderleben. Und auch ich weiß für mich schon auch, dass es immer sein kann. Man weiß nicht, wie das Leben spielt, dass ich irgendwann in eine Rolle reinrutsche, wo ich nicht mehr ganz alleine sag, ich lebe jetzt in Hamburg und reise nach München, in Heidelberg und Co. und plane meine ganzen Arbeitsreisen, sondern es wird vielleicht mal Phase in meinem Leben gehen, weil meine Eltern gepflegt werden müssen oder mein Bruder oder auch vielleicht auch mein anderer Bruder, wo ich dann nicht mehr ganz frei entscheiden kann. Und natürlich ist bei mir die Wahrscheinlichkeit höher als jetzt bei anderen Menschen und darauf bereite ich mich gedanklich auch anders vor und auch wie ich mein Leben gerade lebe, weil ich genau das weiß. Und auf der anderen Seite, das ist das Leben. So, und ich finde, man darf den Moment so genießen, wie man ihn hat. Und es ist gar nicht immer so extrem besonders. Und auf der anderen Seite, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wäre ich nicht so groß geworden bin. Und dass ich so groß geworden bin, hat mir auch ganz viele Privilegien im Leben geschafft, weil ich Fähigkeiten entwickelt habe und auch in Situationen war, in denen ich mich sonst nicht wäre. Und das ist etwas, wofür ich ultra dankbar bin. Und auf der anderen Seite würde ich natürlich meinem Bruder wünschen, dass er gesund wäre und mit mir feiern gehen würde und selber Familie und Kinder haben würde. Sein größter Wunsch, der nie so in Erfüllung gehen wird. Und aus reinem Egoismus würde ich sagen, ich bin total dankbar, dass es so ist. Und hätte Fahrradkette, sagen wir mal so schön, was wäre wenn? So natürlich wünscht man seinen liebsten Menschen und generell wünsche ich eigentlich allen, dass sie ihr Leben so leben, wie sie sich ja wünschen. Aber ich glaube, manchmal muss man dann halt auch damit leben, was man hat und das Beste draus machen. So.
Ja, und du hast es ja gerade so schön gesagt, ne? Du siehst das auch ein Stück weit als Privileg, dass du dich damit schon auseinandergesetzt hast, womit viele Menschen sich nicht auseinandersetzen, von dem sie plötzlich dann heimgesucht werden. Ne? Also daraus entsteht dann auch oft dieser Ausspruch Schicksalsschlag. Weil man denkt, das Schicksal habe zugeschlagen, jetzt spontan, irgendwie über Nacht. Und du hast den Vorteil, dass du dich mit verschiedenen Themen, wie zum Beispiel auch Pflegebedürftigkeit, ja schon beschäftigt hast. Und das nicht nur bezogen auf deinen Bruder mit Behinderung, sondern auch auf deinen Bruder ohne Behinderung, auch auf deine Eltern. Und ich sehe es tatsächlich ähnlich, dass ich in dieser privilegierten Situation bin, dass ich mich mit Themen schon auseinandergesetzt habe, mit denen sich andere vielleicht auch ihr Leben lang nicht auseinandersetzen oder erst sehr viel später im Leben auseinandersetzen. Und das schafft ja auch einem wieder neue Räume. Also ich erlebe das zum Beispiel regelmäßig, wenn ich in Werkstätten für Menschen mit Behinderung als Trainerin unterwegs bin, können sich ganz viele Menschen erstmal gar nicht vorstellen, die also erstmal fragend darauf reagieren und sagen, wie du gehst in Werkstätte für Menschen mit Behinderung und dann arbeitest du da mit den Mitarbeitern und dann, wenn ich dann sage, nein, ich arbeite mit den dort Beschäftigten, das heißt mit den Menschen mit Behinderung als Trainerin, wieso, was trainierst du denn mit denen? Und ne, wenn ich dann sage, ja, die bilden wir aus als Sicherheitsbeauftragte für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, dann werden die Augen oft noch größer. Hä, wie denn? Und dann sage ich, naja, halt wie du auch ausgebildet werden würdest, wenn ich dich ausbilde. Und mit Sicherheit vielleicht sprachlich angepasst natürlich in einer einfachen Sprache. Und dennoch sind sogar manchmal die Beschäftigten die aufmerksameren Sicherheitsbeauftragten als die Mitarbeitenden ohne zumindest bescheinigte Behinderung, weil sie mit eben ihren Einschränkungen ja auch im Alltag unterwegs sind und viel schneller einem sagen können, hier funktioniert das nicht, weil die Tür ist zu schmal, oder hier funktioniert das nicht, weil hier gibt es eine zu hohe Schwelle, wo jemand mit dem Rolli nicht rüberkommt, oder hier gibt es eine Gefahrenstelle für uns oder was auch immer. Und die haben da einen riesen Blick für die Themen rund um ihre Sicherheit bei der Arbeit und haben eine ganz andere Sensibilität, finde ich, auch für diese ganzen Dinge, für diese ganzen Hindernisse und Beeinträchtigungen, die einem so im Leben entgegenstehen können. Und da frage ich mich dann immer, wieso fragen wir denn nicht viel häufiger genau die Menschen mit den Behinderungen, was sie brauchen würden, um wirklich inkludiert zu sein. Also nicht integriert zu sein, sondern um wirklich inkludiert zu sein. Und da sprechen wir ja nicht nur davon, dass unsere Haltung inklusiv sein müsste, sondern da sprechen wir natürlich auch von Rahmenbedingungen, die inklusiv sein müssten. Und das sind nicht nur irgendwelche Rampen und Aufzüge, die auch wirklich funktionieren, sondern es sind auch manchmal ganz klitzekleine Kleinigkeiten, die ja den Alltag entweder erschweren oder erleichtern. Und auch das ist ein Teil von Inklusion für mich, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen und zu fragen, was braucht ihr denn?
Und das ist ein ganz totaler Faktor, ja. Tendieren jetzt, und ich erlebe das in meiner Arbeit auch, also wenn ich angefragt werde, spreche ich meistens mit Management oder dem Personalentwickler, also L&D oder HR, aber wie selten spreche ich die Leute, die ich trainieren soll. Und du sagst, ja, das ist schön und gut, dass ihr von außen möchtet, dass sie das und das entwickeln, aber wenn ich so größere Projekte mache, dann fahre ich immer Audits, ich führe strukturierte Interviews mit durchmischten Menschen sozusagen aus verschiedensten Perspektiven, wie man so ein 30-Grad-Feedback auch macht, damit ich überhaupt ein aussagekräftiges Konzept entwickeln kann. Und auch da zu wissen, die haben wissen schon alle ganz genau, was sie wollen und die Betroffenen immer. Und klar, das kann dann manchmal komplizierter sein, aber ehrlicherweise finde ich es viel komplizierter, von vorne anfangen zu müssen, weil unsere Maßnahmen überhaupt nicht funktioniert haben und gegriffen haben. So. Und das ist ja auch immer die Frage von, was ist zuzumuten und zuzutrauen und denken wir mal, wie anmaßen von mir außen zu denken, dass jemand mir meine Frage nicht beantworten kann. Also wenn ich nicht die richtige Antwort bekomme, dann muss ich vielleicht an der Frage drehen, aber nicht an der Person, mit der ich in erster Instanz, gerade wenn es um Inklusion geht, spreche. Und erlebt das immer wieder. Und die sind sehr bemüht und sehr verantwortungsbewusst und sind ja auch sehr fokussiert auf dem Rahmen, in dem sie unterwegs sind. Und besser kann es eigentlich immer gar nicht sein. Also da weiß ich, kriege sofort Antworten und WhatsApp-Nachrichten und so. Und man muss ja auch einfach mal sagen, wenn du so in so Einrichtungen gibst, dann hast du ja schon bist. Also das muss man ganz klar sagen. Da sind auch Menschen, die vermeintlich völlig, ich mache hier wieder Anführungszeichen, normal auf die Welt gekommen sind, lieber aufgrund von Alkoholismus oder Drogenkonsum, der Eltern während der Schwangerschaft oder auch frühzeitig nicht versorgt, auch dort arbeiten, weil sie in dem normalen Leben, ich sag mal, der Geschwindigkeit und den Anforderungen nicht gerecht werden würden. Und da tut man denen teilweise wirklich Unrecht. Dann haben wir ja genauso Eltern, die auch wieder Kinder kriegen. Und also das alles alles sehr durchmischt und von außen sind wir so einfach betrachtet. Und ich sage immer, fahr doch einfach mal hin. Es gibt genug Märkte, tausch dich aus, wenn es dich wirklich, wirklich interessiert, das als von außen zu beurteilen. Und dann auf der anderen Seite würde ich gleichzeitig auch verstehen, dass man auch jeder so seine Themen hat und Inklusion betrifft jetzt ja, wir sprechen jetzt hier sehr stark auf Menschen mit Behinderungen, aber da geht es ja auch um Sprache, Kultur, Herkunft, Geschlecht, Alter, also Inklusion betrifft ja viel, viel mehr als nur jetzt körperliche und geistige Fähigkeiten.
Hast du für uns Beispiele für eine gut gelungene Inklusion im Betrieb oder auch im Leben, im Alltag?
Ich würde gerne jetzt sagen, ja, ich zähle die 35 auf. Martina, das ist leider nicht ganz so. Ich erlebe aber trotzdem Unternehmen, die das ganz gut machen, von denen man das nicht erwartet. Es gibt eine Modemarke aus zwei Buchstaben, die sehr gut da drin ist. Die haben mehrere Inklusionsbeauftragte und die dafür gar nicht Werbung machen und auch überhaupt nicht dafür stehen. Man das von denen gar nicht erwartet, weil sie genau sagen, weil das ja auch Inklusion betrifft, dass sie sagt, das ist jetzt nicht unser Marketing-Claim und dafür kauft ihr da jetzt alle ein. Deswegen wird das nie groß thematisiert. Die treten dafür nicht auf, sondern die sagen, das ist für uns völlig normal, dass bei uns jeder arbeitet. Also für die ist es völlig normal, dass wenn jemand eine Krebserkrankung hat, dass er sich danach gibt es ja auch Möglichkeit, sich zu gewissem Grad eine Behinderung ausstellen zu lassen und dadurch auch die eine andere, ja, ich sag mal, angepasst auf das, was man jetzt leisten kann, Unterstützung zu bekommen. Und das ist es nicht von, oh Gott, mach nicht, sondern erst, die werden aktiv dazu eingeladen, weil sie sagen, na klar, ich weiß, ich habe leider die eine oder andere im Umfeld, der schon Krebserkrankung hat und ein Bruchteil von denen hat sich da eine Bescheinigung zum gewissen Grad geholt, dass es dann aufgrund von der Krebserkrankung Nachfolgen gibt, wo sie sagt, hey, ich brauche da vielleicht Unterstützung, weil sie sagen, oh Gott, wenn ich das machen würde, dann würde ich, also dann würde mein Arbeitgeber mich jetzt ja gar nicht wieder einstellen oder wenn Sachen nicht funktionieren. Und die zum Beispiel machen das ganz anders. Die klären auf, die haben verschiedene Inklusionsbeauftragte und die sind, ich glaube, ein der wenigen Unternehmen, die nicht aber viel Summen zahlen in den Behindertenausgleich, den es ja gibt, den ich als Unternehmen zahlen muss. Und die Pötte sind da voll, sondern die können jegliche Maßnahmen nehmen, weil die Gelder, die gezahlt werden, sozusagen von den Unternehmen, sind eigentlich auch dafür da, dass wieder Inklusionsmaßnahmen umgesetzt wird. Und die machen das sehr toll. Also die machen das total schön. Dann, und da bin ich nicht so nah dran, aber ich sehe das ein bisschen so, dass ich finde, Viva con Aqua ist gar nicht, ist da nicht so verkehrt aufgestellt. Bin ich nicht genau, um zu sagen, da weiß ich viel, weil der anderen Modemarke weiß, dass ich die eine oder andere Inklusionsbeauftragte kenne. Dann sehe ich aber auch, dass zum Beispiel so ein Handwerk immer mal wieder Sachen versucht werden. Ich glaube, da gibt es für mich auch noch nicht so die, gesagt, das Unternehmen kenne ich. Aber was ich zum Beispiel auch aus der Werkstatt von meinem Bruder kenne, dass sie häufig mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten und für die Dinge produzieren, sei es Schulhefte, aber auch Metallgegenstände oder auch mein Bruder ist zum Beispiel in der Gartengruppe und die dürfen dann bei den nicht Ländereien, aber so bei den größeren Betrieben, die selber keine Apfelplantage haben, dürfen dann die Apfel ernten und dann für die das verarbeiten. Also du siehst, dass das immer mal wieder Teil des Ganzen ist. Genau, aber leider kann ich dir jetzt nicht sagen, die 35, das sind jetzt so meine Top, da musst du hinschauen, sondern ich glaube, das, was ich mir nur wünschen kann und das jetzt hier rausgeht, ist zu sagen, sich zu fragen, warum zahle ich aber so für den Ausgleich, was könnten wir vielleicht an einer Stelle tun, wo kriegen wir vielleicht auch Unterstützung und hey, was passiert eigentlich mit dem Geld, was wir da alle hinzahlen? Können wir vielleicht auch Maßnahmen bei uns umsetzen? Und welchen Vorteil hat es?
Ich finde das wirklich verrückt. Wir haben uns schon mal vor unserer Podcast-Folge kurz darüber unterhalten, dass die meisten Unternehmen viel Geld zahlen in diesen Topf für den Ausgleich, ne, dass sie keine behinderten Menschen beschäftigen oder Menschen mit Schwerbehinderungen beschäftigen, um es mal richtig...
Oder auch Behinderung, ne? Noch nicht mal Schwerbehinderung. Also kann auch jemand sagen, der einfach nur einen Schein hat, weil aufgrund von Krebserkrankung geheilt und Co. Genau. Ne? Also das ist
ja.
Kann klein sein. Das war mal, also klein, in dem Sinne, dass ich
das. Grad der Schwerbehinderung oder sogar nur gleichgestellt, ja auch. Und stattdessen zahlen sie da das Geld in diese Töpfe und wissen gar nicht, was denn in diesen Töpfen oder aus diesen Töpfen heraus finanziert werden könnte, um Unternehmen zu unterstützen. Und das hat so was Absurdes für mich. Dass sich da auch Unternehmerinnen und Unternehmer nicht informieren, sondern sagen, naja, bevor ich jemanden einstelle, zahle ich lieber das Geld. Und auf der anderen Seite gibt es eben Unternehmen, die zum Glück dann davon profitieren können, dass eben diese Töpfe voll sind und dann entsprechend Maßnahmen bezahlt bekommen oder auch Unterstützung bezahlt bekommen bei Arbeitsplatzeinrichtung. Das finde ich total spannend immer wieder, dass es da ganz viele Unternehmen gibt, die da auch schon kleinste Maßnahmen inzwischen ergreifen. Die sagen, wir fangen mal damit an. Wir wissen noch nicht so richtig, wie groß wir uns das erlauben können. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, es gibt oft immer wieder Handwerksunternehmen, das kenne ich auch, Handwerksunternehmen, die sagen, wir stellen Menschen mit Behinderung ein, aber wir können natürlich nur einen gewissen Prozentsatz an Menschen mit Behinderung bei uns beschäftigen, damit die auch wirklich gut betreut sind und gut begleitet sind und müssen da entsprechend dann darauf achten, dass wir diesen Anteil auch nicht überschreiten, weil sonst wird es halt schräg und komisch und, ne, und dann macht es auch keinen Sinn. Aber einfach mal loszugehen und zu sagen, wir machen das mal. Wir gucken mal, wir probieren das mal aus. Ich finde es auch immer wieder spannend, in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung gibt es ja auch in der Regel immer eine Abteilung, die eben eine sogenannte Berufsförderung macht, um die Menschen an den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und wie schwierig es da schon oft ist, überhaupt nur einen Praktikumsplatz zu bekommen. Also für die Menschen aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die dann in einem Unternehmen ein Praktikum machen. Und also ich kann da an dieser Stelle nur mal Werbung machen für die alle, die jetzt das hören und sagen, boah, vielleicht könnten wir uns das bei uns im Unternehmen mal vorstellen. Ja, probiert es halt mal aus und ihr bekommt von ganz vielen Seiten Unterstützung, wenn ihr euch mal schlau macht, wo überall Unterstützung herkommen könnte. Und das finde ich so absurd, ja.
Es ist völlig absurd und was ganz spannend ist, was mit so vielen Menschen, was ich erlebe, Unternehmen, die sich damit nie auseinandergesetzt haben, aber dann haben sie KollegInnen, die aufgrund eines schweren Unfalls ein Arm, Bein verlieren und natürlich dann Sachen anpassen müssen. Und auf einmal geht das. So, das ist dieser Corona-Effekt. Und auf einmal konnten wir alle ins Homeoffice. Und vielleicht muss es gar nicht diese Schicksalsschläge oder die Momente geben, wo wir sagen, hey, so an, vielleicht vorher schauen, was könnte passieren. So und wenn ich sage, ich mache das nicht für Menschen von außerhalb, sondern vielleicht auch schauen, was könnt ihr für die Menschen, die ihr im Unternehmen schon habt, weil, wie gesagt, wir alle werden im Laufe des Lebens Situationen haben, die uns vermeintlich einschränken könnten und da zu schauen, wie gehen wir dann damit um und gar nicht sozusagen dann von nicht von Integration zu sprechen, sondern von Inklusion zu sprechen, weil wir von Anfang an das so aufgestellt haben, dass es selbstverständlich ist, dass jemand da nicht seinen Job verliert, nur weil er seinen Arm verloren hat, um es mal so zu sagen, und einfach tippt, sondern sagt, hey, dann gibt's halt eine andere Maus, die mit dem Mund bedient wird und dann gehen vielleicht die Stunden runter und man unterstützt das und auf der anderen Seite, ne? Und da einfach vielleicht ist mal ganz schön im Vorfeld sich über solche Dinge auch mal Gedanken zu machen und nicht erst dann, wenn es zu spät ist und sagt, jo, ja, geht jetzt nicht, weil.
Ja, wenigstens so grobe Richtlinie oder sowas zu überlegen, weil so wie du sagst, wenn das ein Unfall sein sollte oder so, das können wir nie wissen, was für Konsequenzen das haben kann. Aber so ein SOS-Plan, so Notfallplan zu haben, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und ich überlege gerade, wie konnte, oder anders gefragt, Caro, hast du gemerkt, dass jetzt durch diese Ausbildung auch bei positiver Psychologie sich irgendwas diesbezüglich bei dir verändert hat oder vielleicht verstärkt hat oder auf einmal ganz anders ist?
Ich würde jetzt gerne sagen, ja, aber stimmt nicht. Also ich habe ganz, Melanie lacht, also ich habe ganz viel mitnehmen können. Und trotzdem will ich sagen, dass es etwas ist, mit dem ich groß geworden bin. Und ich bin aber so eine unendliche Optimistin. Für mich ist das Glas immer halb voll. So ist ein krasser Kalenderspruch, everything happens for a reason. Und ich glaube, dass alles vom Grund passiert. Wir wissen den Grund manchmal nur nicht, egal wie schlimm es in dem Moment ist. Und dann zu schauen, was mache ich daraus und wie gehe ich damit um. Und das ist etwas, damit bin ich groß geworden. Also ich bin früh damit groß geworden, Krankenhausaufenthalte zu haben und nicht nur aufgrund von meines Bruders, sondern ich bin mit einer Oma groß geworden, die Rheuma hatte und im Rollstuhl saß und der das halbe Bein amputiert wurde und für mich war das völlig normal, im Dorf mit meinen Inlinern hinten hinter ihr herzufahren im Elektro-Rollstuhl und alle dachten, huch, was passiert? So, und ich bin also sozusagen mit Einschränkungen, offensichtlichen Einschränkungen an der einen Stelle wirklich groß geworden und für mich war das völlig normal. Das Leben kann dann immer noch lebenswert sein, so dass das mich antreibt. Und ich würde sagen, was aber die Fortbildung der Hinsicht gebracht hat und Weiterbildung und Ausbildung, dass ich Sachen nochmal noch stärker einrahmen kann. Und ich bin halt ein großer Fan der positiven Psychologie, schon auch im Laufe meines Psychologiestudiums gewesen, aber das so ein Teilbereich ist, der damals noch nicht ganz so groß war, weshalb ich es schön fand, jetzt da auch nochmal mehr reinzugehen. Und dann auf der anderen Seite ist, glaube ich, eine Haltung, die mir von klein auf an eingetrichtert wurde, aufgrund von Lebensumständen, in denen ich unterwegs bin. Aber was dazu geführt hat, ist, dass ich nochmal bestärkt wurde, dass diese Haltung ganz wichtig für unsere Gesellschaft ist, damit wir, glaube ich, mit das, was auf uns zukommt, gut umgehen können und wir dafür sehr eigenständig, selbstständig zuständig sind, unser Leben lebenswert zu machen, auch im Moment, wo wir manchmal vielleicht nicht die große Hoffnung haben.
Ich habe ja jetzt gerade gelacht, weil ich denke, es ist sogar eher andersrum, dass du zur positiven Psychologie gekommen bist, weil du diese Erfahrungen in deinem Leben schon gemacht hast und damit mitbringst und damit eine andere grundsätzliche Haltung zu anderen Menschen und zum Menschsein hast. Ähnlich ist es, glaube ich, bei ganz vielen, die zur positiven Psychologie kommen, die schon lange auf der Suche danach waren, Menschen zu treffen und Menschen zu finden, die ähnlich denken und ähnlich fühlen und ähnlich handeln wie sie. Deswegen musste ich jetzt gerade so lachen. Und ja, ich überlege immer mal, was würden denn so für Chancen für Unternehmen insbesondere entstehen, wenn die zum einen sich mit positiver Psychologie natürlich intensiver beschäftigen und damit also auch eine Perspektive haben auf Stärken, auf Werte, damit verbunden, stelle ich jetzt mal die These in den Raum, auch automatisch inklusiver würden?
Ich würde die unterstreichen, weil wir einfach mehr schauen, auch was haben wir, als das, was wir nicht haben. So, und das ist immer sehr ressourcenspiegeln und ich wollte gerade Kommilitonen sagen, aber das ist immer, also Annika, die mit uns die Ausführung gemacht hat, ein ganz schönes Beispiel gemacht, wenn es um Stärken geht. Und das ist ein Bild, was ich auch immer verwende. Die hat eine Taschenlampe dabei gehabt und das Spotlight und wie klein der Fokus ist, wenn wir sozusagen das Licht auf Defizit machen, wie viel in Schatten fällt. Und das ist ein Bild, was ich gerne auch immer verwende, um nämlich genau das zu sagen, dieses, wenn wir die Lampe einfach mal bewegen würden und vielleicht den Spotlight breiter stellen würden, würden wir auch mehr sehen als das, was wir haben. Und es wird für einen Moment vielleicht auch mal die Defizite in Schatten fallen. Das heißt nicht, dass wir sie ignorieren. Aber in dem Moment, wo wir einfach mal auf das schauen, was wir dann haben, und wenn ich das jetzt auf mein Familien-Setup beziehungsweise ich habe zwei Brüder, die manchmal echt auf die Nerven gehen, aber grundsätzlich sehr lieb habe. Ich habe ein Familien-Setup, wo wir uns total unterstützen. Ich habe für mich, weil meine zweite Muttersprache Körpersprache, also für mich ist das völlig normal und fand das immer ganz komisch, dass Leute das nicht verstanden haben, was da gerade kommuniziert wurde. Ich habe es gelernt, mich zurückzunehmen. Ich habe es gelernt, an einer Stelle mich auch mal anzupassen und auch mal meinen Unmut auszuhalten, wenn ich schneller sein möchte, weil ich ungeduldig bin, dann aber zu wissen, warum. Also ich glaube, eine ausgebildete Impulskontrolle könnte man sagen. Ich habe meinen Empathiemuskel sehr stark trainiert und habe es trotzdem aber auch gelernt zu sagen, das heißt nicht, dass ich zurückstecken muss, sondern ich darf trotzdem an meinen Wünschen, an meinen Zielen, an meinen Träumen arbeiten, ohne aber, dass ich vielleicht jemand anders abhängen kann, sondern zu sagen, okay, wie komme ich immer hin, um mehrere Welten mitzubringen? Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist zu verstehen, nur weil ich meinen Fokus auf etwas, was stark ist, heißt nicht, dass das andere wegfällt. Aber in dem Moment, wo ich Energie darauf setze, komme ich auch wieder voran. Und im Endeffekt geht es ja um zu gestalten, Entwicklung. Und das bedeutet auch, da den Fokus zu setzen. Wenn wir das im Unternehmen schaffen, dann zum einen wertschätzen wir die Menschen. Wir zeigen vielleicht auch nochmal auf, was sie können. Und minimieren Selbstzweifel, die ganz stark bei uns gesellschaftlich ausgeprägt sind. Und lösen, ich sag mal, so einen Dominion-Effekt von Energien aus, um auch damit wieder Leistung entsteht. Und wenn dann die weiß, eins mein Lieblingsthema, wie entsteht Performance, und dadurch eine höhere Zufriedenheit. Und, etwas, wo wir viel von lernen können. Und wenn wir dann nochmal auf dein Beispiel gehen, ne, sage ich, trainiere, in Einrichtungen mit Menschen mit Behinderung und die kriegen das wunderbar hin, was die denn nicht machen. Das ist ganz Fokus auf, was kann ich, was ist mir wichtig, das bringe ich mit und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dir ganz klar sagen, Melanie, das ist zwar schön und gut, aber das kann ich nicht. Ich mache das, das gibt mir jemand anderem. Und weil die ganz früh gelernt haben, dass sie nicht alles können sie ganz klar verbalisieren, was kann ich, was macht die Freude. Man muss sie manchmal ein bisschen ermutigen, weil manchmal können sie mehr, als sie denken. Aber sie halten sich nicht davon und auch, was sie nicht können, sondern sie sagen ganz klar, was sie können und geben es dann gerne ab. Und das ist auch eine Haltung, die uns im Arbeitsleben, in der Wirtschaft sehr gut tun würde.
Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ja, ist so. Also die sind, ne, mit einer Klarheit auch immer unterwegs, also mit einer unglaublich angenehmen Klarheit, die uns allen gut tun würde. Also mir zählt es manchmal gut, ein bisschen weniger klar und deutlich zu sein, ich weiß. Aber also in unserer normalen, da sind wir wieder bei normal, was ist normal? In unserer normalen Gesellschaft können manche nicht gut damit umgehen. Das Spannende ist, wenn ich in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung unterwegs bin, mit den Beschäftigten, die finden das super, dass ich so klar bin, so deutlich bin, kein irgendwelches Larifari rede, weil sie dann sagen, würde ich eh nicht verstehen. Sag mir klar, was Sache ist, was ich jetzt tun soll. Ich sag dir klar, was ich machen kann davon oder was ich halt eben nicht mache oder wo ich auch keinen Bock drauf habe. Also das finde ich auch immer wieder faszinierend. Wenn die jetzt dann keinen Bock mehr haben, dann sagen die dir das auch. Ich habe jetzt keine Lust mehr. So, und dann kannst du damit irgendwas machen. Also ne, du hast ja erstmal nie die Information. Und jetzt kannst du irgendwas damit machen. Wenn du geschickt bist, sorgst du dafür, dass du sie nochmal wieder, ne, motivierst und deine Performance nochmal irgendwie rauskommt. Oder wenn du nicht drauf reagierst, naja, dann kann es auch passieren, dass sie aufstehen und rausgehen und erstmal was anderes machen, wo sie jetzt gerade mehr Bock drauf haben. Was ich jedes Mal extrem feiere, wenn es so ist. Ne? Ja.
Ja.
Die radikale Ehrlichkeit. Was sollten Menschen über das Leben mit Behinderung unbedingt verstehen, Caro?
Ich glaube, dass das Thema das betreffen kann. Also jeder von uns hat Behinderung. Und bei dem einen ist es ausgeprägter als das andere. Und dass wir ziemlich anpassungsfähig sind. Und dass es okay ist, Fragen zu stellen. Ich glaube, dass das wirklich okay ist, Fragen zu stellen. Und wenn jemand keine Antwort geben will, gibt er keine. Dass es aber schlimmer ist, ich sag's jetzt wirklich mal so deutlich, zu glotzen und zu Finger zu zeigen, anstatt einfach in den Austausch zu gehen. Und es ist auch okay zu sagen, ich bin überfordert. Also ich nehme mich an, mein Papa war in so einem Bruder da im Kindergarten, da sagt, er kam rein, auf einmal waren da 10 Kinder und da wird gar keine Distanz gehalten und keine Hemmung, der wusste auch erstmal nicht mal hin mit sich, ne? Und das musst du lernen, oder ich weiß. Ich meine, wir haben alle Bedürfnisse, dass wir gerne mal in der Werkstatt eine andere versucht, wenn ich meinen Kapuzenpulli trage, in meinen Ausschnitt zu schauen. Das kann erstmal komisch wirken, aber es ist ziemlich deutlich. Ich sage, naja, das ist schwierig. Also der Pulli ist so hochgestanden, würde jetzt nichts. So und da damit umzugehen und dann darf man auch sagen, hey, ich bin überfordert. Also sorry, aber damit kann ich nicht umgehen. Was mache ich? Und auch ich kann euch verraten, es gibt Momente, auch ich bin überfordert in diesem Setup, weil ich sage, huch, das weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit machen soll. Und dass es total, total okay ist, weil ich bin auch in meinem Arbeitsleben immer mal überfordert. Ich bin auch überfordert in meiner Beziehung. Es gibt immer Momente, wo wir überfordert sind, aber wir uns dafür nicht schämen müssen. Das Einzige, wofür wir uns schämen müssen, ist, wenn wir anfangen, sogar vor uns zu glotzen und denken, uns über jemanden zu stellen. Das ist etwas, was ich sage, sondern zu schauen, so, hey, wir sind alle nur Menschen und nachher liegen wir alle in der Kiste. Die ist nicht schöner und grüner als die andere, sondern es sind einfach Kisten. Also da ist das Leben relativ einfach und gleich.
So ist das. Also ne, am Ende landen wir alle in der gleichen Situation, nämlich am Ende unseres Lebens. Und wir können ganz viel, finde ich, tun, um diese Lebenszeit gut zu nutzen. Und ich finde es maximal bereichernd für mein Leben, dass ich mit Menschen mit Behinderung in jedweder Art zu tun habe. Sei es offensichtliche Behinderungen in Form von Missbildungen oder geistigen Behinderungen, als auch in Form von nicht sichtbaren Behinderungen. Und ich weiß es noch nicht mal von jedem. Also ich glaube, das ist auch so das Entscheidende, sich bewusst zu machen. Ich weiß nicht von jedem, ob er vielleicht eine Behinderung in sich trägt, die so im Alltag gar keinen Unterschied macht im Umgang, die aber vielleicht für die Person selbst einen riesengroßen Unterschied macht, weil ich womöglich aufgrund meiner Behinderung mehr Raum und mehr Pausen für mich brauche oder was auch immer und das gestalten muss. Und da sind wir ja auch wieder an diesem Punkt, dass ja auch wir zuweilen genau diese Pausen und Räume brauchen, um uns wieder zu regulieren und am normalen Leben teilzunehmen, um nicht sozial unverträglich zu werden, wie ich das freundlich immer nenne. Und und deswegen denke ich, so könnte es auch gelingen, wirkliche Inklusion zu leben, wenn wir vielleicht mal aufhören, ständig darüber nachzudenken, was denn passieren muss und einfach mal machen. Das wäre so meine Idee. Einfach mal machen, einfach mal auf die Menschen zugehen, einfach mal mehr Offenheit haben für die Andersartigkeit anderer Menschen, egal ob sie anders sind wegen Kleidung, wegen Haarfarbe, wegen Herkunft, wegen Behinderung, wegen Sprache, whatever.
Und weißt du, was ich gerade gedacht habe, wenn du gesprochen hast, habe ich gedacht, und vielleicht fängt das damit an, dass ich nicht die Andersartigkeit bei der Person gegenüber suche, sondern bei mir. Und mich frage, was kann ich anders? Und aus der will in die Kommunikation gehe. Und ich glaube, dass das viele Sachen vereinfachen würde.
Zu 100%, ja. Das ist, glaube ich, auch jetzt für mich der Satz, den ich mir aus unserer Folge heute mitnehme. Die Andersartigkeit mal bei mir zu suchen. Danke dafür, liebe Caro.
Gerne. Du, manchmal kommen mir andersartige Gedanken.
Jenna ist inzwischen total sprachlos.
Ja, ich bin auch berührt tatsächlich. Und ich hatte im Leben auch mit Behinderungen zu tun gehabt, weil ich hatte auch einen Onkel, der mit fast Ende 70 es verstorben ist und er war ganzes Leben auch behindert. Und ich habe mich jetzt auch in dieser Folge daran erinnert, wie es schön war, mit ihm trotzdem zusammen zu sein und seine Freude zu sehen, seine Wut zu sehen, seine, ja, die alle Emotionen, die da auch so kräftig und vielleicht auch kräftiger und deutlicher als gesunder Mensch rübergebracht hat. Aber das waren so tolle Momente. Also danke dafür, danke für diese Erinnerung. Ich glaube, das nehme ich tatsächlich aus dieser Folge für mich.
Gibt es auch etwas, Caro, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst?
Vielen Dank euch auch für die Offenheit. Und ich habe gerade gedacht, ich habe gerade Gänsehaut an meinen Oberschenkel. Komplett, weil ich glaube, das hat so deutlich gezeigt, und jeder von uns hat so seine Themen. Und ich glaube, wenn wir ab und zu manchmal nochmal drauf schauen, wie viel wir daraus mitnehmen können. Und was uns das unser Leben vielleicht auch leichter macht und diese Erfahrung auch zu wertschätzen. Und dass wir im Endeffekt, das, was du beschrieben hast, ist ja eigentlich nur Menschlichkeit, die dein Onkel dir gezeigt hat. Und das, was du uns gezeigt hast, ist wieder Menschlichkeit. Und dass das etwas ist, was wir brauchen, was uns ausmacht, weil wir Menschen sind. Und dass es gar nicht darum geht, dass wir alle gleich sind, sondern dass wir anders sein dürfen und dass das uns stark macht.
Ach, Caro, es ist so schön, dass du jetzt noch da bist und dass du da warst in unserer Folge. Wir verlinken natürlich, ich vermute mal, ein LinkedIn-Profil von dir in unseren Shownotes, damit Menschen, die sich für dich und deine Arbeit interessieren, als Arbeits- und Organisationspsychologin Kontakt mit dir aufnehmen können. Es lohnt sich. Also ich kann sagen, es lohnt sich. Leute, nehmt Kontakt auf mit Caro, egal wegen was. Und wenn es einfach nur für einen Schnack ist, weil das haben wir gar nicht so thematisiert, aber ne, so als Hamburger Dern kannst du auch einen schönen Schnack halten.
Ursprünglich Kieler Dern, ne? Also der Schnack, der ist da, kann langes eher Nähe werden. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch. Danke für die Einladung, für das schöne Gespräch.
Vielen lieben Dank. Und Melanie, was machen wir jetzt?
Ich vermute einfach mal die Klappe zu.
Ich glaube auch. Also.
Und das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.